sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Unsere Gesellschaft ist wirklich in einer schiefen Lage. Also, es gibt bereits bei uns vielfältige Nöte von Menschen, die unten durch müssen, aber es gibt auch eine Sinnkrise. Wie ist es möglich, dass ein junger Familienvater auf dem Weg vom Arbeiten heim noch zu einer Prostituierten geht mit irgendwelchen perversen Wünschen? Dann ich, also als junger Mensch, ich muss sagen, ja, wieso will ich eigentlich auf Afrika? Es gibt bei uns selber schon Nöte.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von RF Media Schweiz. Die meisten Menschen kennen es nur von außen, aber es gibt auch Menschen, die sich entschieden haben, drinnen zu leben, in einem Kloster. Auch wenn die Zahl der Ordensleute immer mehr sinkt, die heutzutage aber immer noch Mönche oder Nonnen sind, die machen es aus Überzeugung. Es hat etwas mit dem Glauben zu tun. In dieser Folge nimmt uns ein Kapuziner mit auf seine Glaubensreise. Ich, der Karl Dittli, nehme euch mit. Meine Reise hat mich heute auf Rapperswil geführt, ins wunderschöne Kloster Rapperswil, hier am Zürichsee mit Blick auf den See. Idyllischer könnte es nicht sein, jetzt Frühlingsanfang. Und vis-à-vis von mir sitzt jemand, der da, kann man sagen, seine Heimat hat, oder? Niklas Kuster, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, du sagst es richtig, ich habe meine Heimat hier. Ich bin auch aufgewachsen in der Nähe von Rapperswil. Bin wieder hierher gekommen vor 4 Jahren. Ins Kapuzinerkloster, als Kapuziner, und lebe tatsächlich an diesem wunderschönen, idyllischen Ort.
Bist aber nicht nur Kapuziner, sondern hast auch weitere Tätigkeiten noch. Zum Beispiel bist du auch Lehrbeauftragter an der Uni Luzern, was lehrst du?
Ich lerne Spiritualität, lerne auch Spiritualität. Ich lerne auch immer
es ist immer etwas. Lernen und Lehren, genau.
Gut, ich bin Kapuziner ist eigentlich nicht ein Beruf, sondern ein Sein. Also es ist eine Berufung, es ist ein Leben. Und als Kapuziner arbeite ich zum Teil ja intern. Das ist ein Kloster zum Mitleben, wo Gäste aufnimmt, die für eine Woche kommen. Zum Mitleben oder für eine Intensivwoche oder für eine Wanderwoche. Wir haben unterschiedlichste Angebote. Das ist, glaube ich, mein grösster Teil der Tätigkeiten. Das, was du ansprichst, Lehrtätigkeit, das ist einerseits die Uni Luzern, aber auch die Ordenshochschule in Münster, Madrid, in Venedig habe ich relativ lange.
Also bist du international unterwegs?
Ja? Genau.
Das müssen wir vielleicht auch noch kurz klären. Du bist in dem Sinn nicht Mönch. Vielleicht, wenn wir jetzt denken, wir sind hier in einem Kloster, dann denkt man an Mönche, an Kutten. Du bist jetzt nicht in einer Kutte. Ich habe dich zwar auch schon in einer Kutte angetroffen, aber jetzt bist du eigentlich wie ich. Wir sind beide casual gekleidet. Du bist ja nicht ein Mönch, oder? Du bist ein Bruder. Das ist nochmal ein bisschen eine Unterscheidung. Oder?
Ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Im Volksmund sagt man zwar ein Kapuzinermönch, ein Franziskanermönch, ein Dominikanermönch. Aber all die, also Franziskaner, wir sind Reformfranziskaner, Kapuziner. Dominikaner, das sind Brüderorden. Und die leben zumindest in der Welt. Während Mönche sich eher aus der Welt zurückziehen. Also Einsiedeln ist ein Beispiel. Die sind dies Engelberg. Das sind ursprünglich ja Abteien, die irgendwo im Wald und in den Bergen entstanden sind und eigentlich eher Distanz zur Welt gesucht
haben. Aber da sind wir ja auch in einem separaten Kloster, oder?
Wir sind in einem eigenen Lebensraum, auf 3 Seiten See, hinten dran Stadtmauer und Schloss und der Rosengarten. Aber es sind ja nur 3 Minuten bis auf den Fischmärtplatz, also bis auf den Hauptplatz.
Ja, man ist sehr schnell in der Gesellschaft.
Man sucht eigentlich die Nähe der Menschen, auch wenn wir die Stille durchaus schützen. Aber wir sind stadtnah. Wir verbinden eigentlich Menschen Liebe mit Gottes Freundschaft.
Also so ein hybrider Weg, kann man schon sagen. Stille und mitten im Leben drin sein. Ja. Genau. Ich möchte jetzt starten, einfach mal mit der Grundsatzfrage, die ich immer stelle am Anfang von dem Podcast. Wenn du jetzt deinen Glauben, so würdest du in 1-2 Sätze so ein bisschen die Kernpunkte definieren. Niklas, was würdest du sagen? Was glaubst du?
Ja, ich versuche sie in einem langen Satz zu sagen. Ich glaube an ein Du, wo über dieser Welt ist und alles im Blick hat, an ein Du, das mit uns unterwegs ist und mit uns Weg geht, und ein Du, das in jedem Mensch wirkt, eine Geistkraft, die in jeder Religion anzutreffen ist.
Und was, wenn ich jetzt nachfragen darf, das Du, wie würdest du das noch genauer definieren? Wäre das Gott oder eine übermenschliche Kraft oder irgendetwas Höheres?
Ja, eine Kraft wäre für mich ein Es, aber ich glaube schon an ein Du. Und das Du über allem hat in der christlichen Weltsicht ja auch verschiedene Namen. Also der Schöpfer von der Welt, der Vater von allen Menschen. Das Du über allem hat also ganz klare Züge in der jüdisch-christlichen Auffassung. Das Du, das mit uns auf dem Weg ist, das ist christlich gesehen und für mich auch der Auferstandene, Jesus Christus. Also der Emmausweg findet heute überall statt, mit unterschiedlichsten Menschen.
Der Emmausweg ist auch eine Analogie aus der Bibel, oder? Von den zwei Jüngern aus dem Neuen Testament, die mit Jesus einen Weg gegangen sind nach seiner Auferstehung, ohne dass sie bewusst gemerkt haben, dass es ist. Das ist erst so richtig, als er dann wieder verschwunden ist.
Ja. Genau. Es ist ja erst mit der Zeit klar geworden, dass sie nicht nur zu zweiten unterwegs sind, sondern dass ein Dritter mit ihnen war und dass das der Auferstandene selber ist. Genau. Und die Kraft, die in jedem Mensch wirkt, sofern sie Raum überkommt, die ist in der christlichen Sicht der Heilige Geist oder die Geistkraft. Ich sage eigentlich lieber Geistkraft, wie Ruach immer hebräische weiblich ist. Und ich finde es auch gut, von Gott weiblich zu reden, nicht nur männlich.
Da kommen wir doch ein, an Anfang von deinem Leben. Du bist ja nicht immer Kapuziner gewesen, logischerweise. Jetzt mal ganz am Anfang zu deiner Geschichte, dieser Familie, wo du reingesetzt worden bist. Wie bist du da aufgewachsen? Von den Lebensumständen her, aber vielleicht auch vom Glauben, der dir vermittelt worden ist.
Also ich bin die ersten drei Lebensjahre bin ich noch zu Rapperswil gewesen und im Nachbardorf Eschenbach. Das ist mein Heimatdorf. Und dann haben meine Eltern ein Haus gebaut in einem kleinen Dörfli Bürg. Das ist ein Weiler von Eschenbach, St. Gallen. Und das ist eine sehr bürgerliche Welt, eine sehr traditionsverwurzelte Welt, auch eine sehr katholische Welt. Also ich bin ganz selbstverständlich in eine Glaubensgemeinschaft hineingewachsen. Und von daher hat für mich der Glaube eigentlich ist er so alt wie ich selber auch. Also seit ich die ersten Schritte gemacht habe, äußerlich habe ich glaube auch angefangen, die ersten inneren Schritte zu machen auf dem Glaubensweg.
Und das ist für dich immer klar gewesen, dass der Glaube, wo dir vermittelt wird in deinem Umfeld, in deinem Elternhaus, dass das wie gegeben ist und eben, das hast du nämlich auch in dem Alter nie hinterfragt.
Nein, ich habe eigentlich staunen gelernt, über das Leben eben in einer sehr vielfältigen, sehr natürlichen Umgebung. Also da, dass das alles, was ich da erlebe dass, und sehe, dass das nicht einfach zufällig da ist, sondern dass da ein Schöpfer dahinter ist, das ist mir als Kind vermittelt worden. Meine Eltern sind jetzt nicht übertrieben religiös, aber ich habe als kleines Kind gelernt, dass ich am Abend, wenn ich ins Bett gegangen, ein Abendgebet bete. Ich bin dann auch gefragt worden, ob ich Geschwisterte möchte, ob ich ein Schwesterli möchte. Ich bin der Älteste. Dann bin ich dann auch ermutigt worden, für ein Schwesterli zu beten. Sind dann so dreimal Brüder geboren worden. Das ist mein Glaube das erste Mal geprüft worden. Aber es ist dann, die Schwester ist dann doch auch noch auf die Welt gekommen. Das hat meinen kindlichen Glauben dann gerettet, dass das Gebet doch irgendwann in Erfüllung geht, so wie ich es mir von Herzen wünsche. Und ich habe dann auch da nicht mit der Zeit oder sehr bald gesehen, ja, der Himmel gönnt mir einfach viele Geschwisterte. Und das ist etwas ganz Schönes gewesen, mit einer grossen Geschwisterten-Schar aufzuwachsen.
Ist das auch so ein bisschen die Art und Weise, wie der Glaube vermittelt worden ist, einfach so kindlich, hey, wenn du etwas wünschst, bete doch für das, genau. Oder glaube auch für so Sachen.
Genau. Ich habe Eltern erlebt, die eigentlich sehr gut geschaut haben zu uns und im Glauben ist eigentlich auch das Bild entstanden, Gott ist einer, der auch ganz gut schaut und zwar nicht nur jetzt zu unserer Familie, sondern zu allen Menschen. Also dass sozusagen die väterliche, mütterliche Sorge, die ich in der Familie erlebe, die gibt es auch im Grossen für alle Menschen. Und da kann man mit allen möglichen Anliegen kann man aufschauen und kann das sozusagen im himmlischen Vater auch sagen.
Und dann ist irgendwann mal der Moment gekommen, wo man in den Kindergarten, in die Schule gekommen ist. Also es ist wahrscheinlich dann, wo die Lebenswelt zuerst mal ein bisschen erweitert worden ist, wo man auch plötzlich andere Bezugspersonen hat als jetzt nur die eigene Familie. Wie hat sich das dann so ein bisschen auf deinen Glauben geäussert, jetzt die erste Schulzeit,
ja,
Kindergartenzeit? So?
Ich habe das sehr, also gut, Kindergarten noch nicht. Es hat nur einen Kindergarten gegeben und zu wenige Kindergartenlehrerinnen. Also wir haben uns müssen schichtweise abwechseln im Kindergarten. Ja, in der Woche haben wir am Vormittag können gehen, andere Woche am Nachmittag. Von daher habe ich den Kindergarten einfach als eine sehr spielfreudige Zeit in Erinnerung. Aber dann in der Primarschule tatsächlich der Religionsunterricht. Es ist dann eine ganz spannende Erfahrung geworden, all die biblischen Geschichten mit einer so kindergerechten Schulbibel. Und die habe ich verschlungen, die Geschichten. Ich hatte auch eine Religionslehrerin, die das sehr, sehr gut gemacht hat. Also sehr spannend.
Was hat dich dort denn so fasziniert, genau? Was hat es ausgemacht?
Ja, es ist ein, natürlich, man hat dann erfahren, ich habe von daheim her einfach gehört, die Welt ist von Gott geschaffen worden, und in der Schule habe ich dann Geschichten gehört, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das ist dann natürlich, hat das damals noch ernst genommen, 1:1 wörtlich, oder? Mhm, also in 7 Tagen und so. Später habe ich dann natürlich gelernt, ja, das sind poetische Geschichten, das ist nicht Naturwissenschaft, sondern Poesie, die da erzählt wird. Aber ich habe das verschlungen, dann natürlich auch Geschichte vom Abraham und von der Sarah und all die Geschichten von Israel, der Jonas, wo da verschlungen worden ist vom Wal, und dann auch Geschichten vom Jesusleben, oder, wo mich durch die Schulbibel sehr sehr angesprochen haben.
Also ist das wie von dem Fundament, das als Kind gelegt worden ist, noch wirklich das Hintergrundwissen, das das wie noch lebendiger, vielfältiger gemacht hat, der Glaube?
Ja, ich würde mal sagen, es ist, was ganz wichtig ist, ist sicher ein Zugang zur Bibel. Dass man merkt, das ist ein Buch, das ins Leben hineinredet und das hat mit Leben zu tun. Später habe ich dann unterschieden und gesagt, es gibt viele Schulfächer, da komme ich Wissen vermittelt über. Aber was ich da durch die Religion vermittelt bekomme, ist Weisheit. Das habe ich so damals noch nicht können sagen. Heute würde ich das so unterscheiden. Der Mensch braucht Wissen. Der Mensch braucht aber mehr als Wissen. Er braucht auch Weisheit. Und das hat mit Leben, mit Lebenskunst, mit Lebensgestaltung zu tun.
Wer war Gott für dich in dieser Zeit? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ich würde sagen, am Anfang, vielleicht eben bis zur Erstkommunion, ganz, ganz stark. Also meine Mutter hat einmal vom lieben Gott geredet, der liebe Gott.
Kenne ich auch noch so aus der Kindheit.
So, ja. Und ich bin eigentlich noch dankbar, dass es der liebe Gott ist und nicht der Herrgott. Also die Grosseltern haben vom Herrgott geredet. Für mich ist der liebe Gott gewesen und eigentlich schon ein grosser, wie ein grosser Vater. Mit der Erstkommunion-Vorbereitung ist dann eine neue Dimension gekommen. Dort hat uns dann der Pfarrer unterrichtet und vorbereitet, und er hat einfach gesagt, Gott hat euch so gern, dass er möchte zu euch kommen. Er sucht Nähe. Gott ist jemand, der heute möchte näher kommen, und ihr könnt ihn in euer Herz aufnehmen. Das ist natürlich sehr kindlich, ja. Total kindlich, oder? Ich darf Gott in mein Herz aufnehmen, oder ich darf Jesus in mein Herz aufnehmen. Würde ich heute auch nicht mehr so sagen. Heute wäre das für mich eher Geistkraft, die ich versuche, in mir wirken zu lassen. Aber das war ja absolut altersgerecht damals. Und ich kann mich erinnern, dass für mich einmal dann die Erstkommunion selber und dann auch später der Sonntagsgottesdienst mit dieser Erfahrung, Gott möchte mir begegnen, Gott möchte mir nachkommen, er möchte sich von mir in die Welt tragen lassen. Das hat mich sehr beglückt, so als 8-, 9-, 10-jähriges Kind.
Und hast du das dann auch gemacht? Also hat es eine Form gegeben, wie du ihn hast können in dein Herz reinlassen, oder?
Ja.
Es war einfach nur so etwas gewesen, was dir mehr von der Kommunikation weitergeholfen hat. Ah, schön. Und,
Das ist wirklich eine ganz persönliche Innenerfahrung auch. Ich bin Wohnung. Also Gott nimmt Wohnung in mir und ich darf ihn in die Welt tragen. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann als Kind mal Mutter gefragt habe, Mami, wie lange bleibt eigentlich Jesus in meinem Herz? Und sie hat dann so appenzellerisch, ganz pragmatisch, Bergbauerntochter gesagt, 24 Stunden. Und dann habe ich begriffen, wieso es Frauen geht im Dorf, die jeden Morgen in die Messe gehen, oder? Mm. Jeden Morgen und keine Ausfallen lassen. Also jeden Morgen in die Eucharistie feiern. Habe ich dann so kombiniert und gesagt, klar, die wollen natürlich, dass Jesus immer in ihnen ist und nicht irgendwann nach 24 Stunden wieder sagt Bye-Bye, oder? Mm. Wir sind einfach immer am Samstagabend in Kirche. Das ist auch schön gewesen. Also.
Aber es war dann nicht an Bedingungen geknüpft, so quasi, der Jesus bleibt nur in meinem Herz oder der Gott, wenn ich muss dann Bedingungen erfüllen, ich muss in die Messe gehen oder eben in die Vier.
Nein, es ist klar, hat natürlich im Unterricht hat dann der Pfarrer das schon auch ein bisschen noch mit Ethik verbunden und gesagt, also wenn ihr Gott in euch tragt und den anderen auf den Grind gebt, dann hat Gott natürlich, wird er traurig in eurem Herz, oder? Wenn man lieblos ist, mit Menschen gegenüber, dann wird Gott in dir traurig. Das hat er schon so gesagt, oder? Mhm. Und es hat, insofern hat es dann auch Glauben und Lebenspraxis stärker verbunden. So.
Du bist deinen Weg gegangen im Glauben, eben mit der persönlichen Begegnung durch Jesus, durch dein Umfeld, die Kommunion. Und dann ist sie ja in der Schule weitergegangen, Sekundarschule. Man wird ein bisschen älter, ein anderes Umfeld, oder? Wieder, je nachdem, nimmt man vielleicht noch ein paar Kollegen mit und es kommen auch wieder neue dazu. Dort hast du mir erzählt, hast du eine gute Beziehung zu einem Religionspädagogen aufbauen. Wie hast du da von ihm profitieren in dieser Zeit?
Ja, ich würde mal sagen, ich habe das Glück, dass mein Glaube, ich habe jetzt einen sehr kindlichen Glauben beschrieben gehabt, so ich mich daran erinnere, oder? Ich habe das Glück gehabt, dass mein Glaube mit mir gewachsen ist. Also der kindliche Glauben ist jugendlich geworden, der jugendliche Glauben ist erwachsen worden. Das passiert ja nicht immer und nicht mit allen. Es gibt Menschen, die werden erwachsen und der Glauben ist immer noch kindlich. Mhm. Und dann kübeln sie und sagen, also ich glaube doch nicht an die naiven Geschichten und Lehren, die mir vermittelt worden sind. Ja.
Oder man behaltet dann einfach, weil das wirklich immer noch passt.
Aber mein Glauben ist eigentlich, der Kindliche ist jugendlich geworden, die Jugendliche ist erwachsen geworden. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und in der Sekundarschule, es ist eine Zeit, wo ja dann, sagen wir mal, eben Kollegen wichtig sind, Kolleginnen.
Die Peergroups, wie
genau,
man so schön sagt.
Freunde, Freundinnen und so. Also noch so irgendwo noch jugendlich, teenagerhaft, oder? Und in meinem Glauben ist eigentlich etwas Ähnliches passiert. Sagen wir mal, die kindliche Vorstellung, Gott kommt zu mir, besucht mich, wird mit mir unterwegs sein, wird mit mir in die Welt gehen, lässt sich von mir in die Welt tragen. Die kindliche Vorstellung hat sich dann gewandelt, eher ins Bild, Jesus ist ein Rabbi, ist ein Meister, wo mir vieles aufzeigen kann, wie Leben gelingt. Und es ist gut, auf ihn zu schauen, auf ihn zu hören. Also er ist im Grunde genommen dann ein Lehrer gewesen, und zwar ein Lehrer, der Lebenskunst vermittelt, der, sagen wir mal, in seine Freundschaft einlässt. Das hat angefangen in der Sekundarschule und das hat auch der Religionspädagoge recht gut vermitteln können. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, er hat uns ein Buch, unter anderem ein Buch empfohlen mit dem Titel «Glaube ist Freundschaft».
Also so ein freundschaftliches Vorbild auch, Jesus. Ja. Nicht nur ein Freund rein, der auf Augenhöhe ist, sondern ein, wo man sich kann orientieren kann.
Genau.
So ein Wegmarker.
Jawohl. Ja.
Und nachher bist du ja ins Gymi und die Freundschaft ist auch noch weitergegangen in dieser Zeit. Ich würde sagen, eben, du hast dir das ein bisschen erklärt. Oder vielleicht auch die Frage, wie hat sich die Freundschaft dann geäussert? Also eben die Orientierung. Aber ich nehme an, so die Liebe oder auch die persönliche Note, die du früher bekommen hast, ist ja nicht auch wegen dem verschwunden, oder?
Nein. Also ich bin ins Gymi, wie ich Lehrer werden wollte. Das war mein Traum gewesen. Lehrer und eine grosse Familie. So wie ich, also eine siebenköpfige Familie, das ist doch recht gross gewesen, schon für so die 70er Jahre. Von dem habe ich geträumt. Bis so drum ins Gymi. Ja, vom Glauben her ist tatsächlich, ist das für mich noch ein bisschen deutlicher geworden. Ich habe gute Lehrer und Lehrerinnen, die mir wertvolles Wissen vermitteln. Und der Auferstandene, ich habe ihn also sehr, sehr gerne auch Rabbi genannt. Oder wie Maria von Magdala, Rabuni. Mein Rabbi, oder? So, der hat mir Weisheit vermittelt. Also, das ist parallel weitergegangen. Ich lerne viel in der Schule, aber ich lerne auch viel für mein Leben. Und ich habe dann also angefangen, jeden Tag auch ein Evangelium, einen Abschnitt von den Evangelien zu betrachten, auf mich wirken zu lassen, aus denen zu schöpfen. Und ich habe mir auch immer wieder Zeit genommen, so eine stille Halbstunde über den Mittag, eine stille Halbstunde am Abend oder ganz bewusst in den Tag hineinzugehen am Morgen. Das ist etwas, was neu war, so, dass ich Rhythmen in mein Leben hineinbringe. So innehalten, Sammlung, ganz zu mir selber kommen und eben in dieser Sammlung auch auf, sagen wir jetzt, auf den Rabbi zu schauen. Wie lebt er? Was tut er? Wie geht er mit Menschen um und was lehrt er? Was sagt er?
Was hast du daraus herausziehen als persönlicher Profit oder einfach als ein Gewinn daraus herausziehen?
Also ich würde mal sagen, tiefe Menschlichkeit, also das Vorbild von einer tiefen Menschlichkeit. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich so Richtung Matura gegangen bin, war einmal ein Motto im Advent, Gott wird Mensch, damit wir Menschen werden. Also Gott ist Mensch geworden, damit wir menschlicher werden. Und das habe ich total beherzigt und das habe ich auch so erfüllt gefunden. Also in dieser, sagen wir mal, in dem Schöpfen aus den Evangelien, aus der Lebensgeschichte, aus der Lehre von Jesus von Nazareth, da ist mir tiefe Menschlichkeit entgegengekommen.
Das ist ja noch spannend, weil es tönt in meiner frühen Phase auf deinem Leben eigentlich recht nach etwas Befreiendem, Bereicherndem, Erfüllendem, wo man vielleicht dann andere junge Menschen sehen, die vielleicht schnell mal in den Eifer reinkommen, oder? Und wo das vielleicht so eine Glaubensfolge sehr viel mit Gesetz oder mit Erfüllen von Leistungen zu tun hat, das scheint bei dir nicht so der Fall gewesen sein.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nein. Ich hatte einen Studienkollegen, der ist im Opus Dei, Mitglied vom Opus Dei, einer sehr, sehr konservativen, rechtskatholischen Organisation. Mhm. Und Er hat versucht, mich da zu motivieren, auch Mitglied von dieser Organisation zu werden, und hat mir dann einmal ein Büchlein gegeben, «Der Weg», vom Gründer vom Opus Dei geschrieben. Und das war voller Gebote und Verbote gewesen. Also unglaublich, unglaublich. Und zwar sehr lebensfindlich. Also es hat geheissen, wenn du den Kaffee gern mit Zucker hast, trinken ohne. Wenn du gern ohne Zucker hast, dann tu 3 Löffel rein. Also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
Fast ein bisschen Kasteiung.
Genau. Und so. Es waren auch Bussübungen drin gewesen. Also man muss sich geißeln oder man muss Bussgürtel tragen, der einem Schmerz bereitet und alles mögliche. Denn ich muss sagen, das ist eine Sicht vom Glauben von, glaube ich, 1927 ungefähr, dort sind die gegründet worden. Das ist eine Sicht vom Glauben in Spanien in einer Krisenzeit. Unglaublich eng und beengend. Und ich muss sagen, ich habe mich dann sehr schnell distanziert und klar gemacht, das ist das Gegenteil von dem, was ich finde im Glauben. Ich muss sagen, ja, das kommt mir in der Pharisäer entgegen. Also Jesus hat sich genau mit zärtigen Gruppen am meisten umgeschlagen, wo der Mensch mit 100 Gebot und Verbot versucht, auf die richtige Spur zu bringen.
Es klingt schon ein bisschen streng und trotzdem der Grundgedanke von der Askese kann ja doch auch etwas gut sein, aber ist in dem Fall jetzt in der Form, wie das dort überkommt, ist durch den Kollegen und den Orden nicht das gewesen, wo wahrscheinlich dich angesprochen hat, ja.
Genau. Ich habe letzte Woche ein Interview gegeben über das Fasten, über das Radikalfasten. Und ich habe dort ganz klar unterschieden. Es ist ein Unterschied, ob ich liebevoll faste oder ob ich lieblos aggressiv faste. Es gibt Leute, die sagen, jetzt müssen ein paar Kilo weg und dann tut man verkrampft und so mit Druck. Man tut sich jetzt Verzicht auferlegen, oder? Liebevoll fasten ist eine grosse Freiheitserfahrung. Und hat mit sehr viel Sorgfalt und Achtsamkeit zu tun. Mit sehr viel Freiheit, Klarheit, mit Freiraum. Aber das Ganze ist motiviert natürlich, tu mir etwas Gutes. Und zwar an Körper, Geist und Seele. Ich tu mir etwas Gutes. Es ist eine Reinigung. Es ist eine Art wie ein Neugeborenwerden, so eine Fastenerfahrung. Eine Woche lang gar nichts essen, nur Wasser trinken. Aber die Motivation ist entscheidend. Wenn ich das aggressiv tue, eigentlich mit Zwang, dann ist der Effekt ein völlig anderer, als wenn ich mir das gönne, so einen Verzicht. Insofern ist es ganz wichtig, was du sagst. Askese kann verschiedene Motivationen haben, verschiedene Hintergründe. Und je nachdem, was mich leitet, kann es Askese mit viel Freiheit verbunden sein oder mit grosser Unfreiheit.
Genau, Askese, also ich habe es jetzt vergessen zu erklären, ist ja auch wahrscheinlich bewusst Verzicht auf etwas zum dem Du, wie du so schön am Anfang beschrieben hast, oder dem, was man auch immer definiert, dem Gott, etwas Höheres dem näher zu kommen, oder?
Ja, es gibt auch Sportlerinnen, die Askese üben, um ein sportliches Ziel erreichen, oder?
Ja.
In der Ernährung und.
Leistungs-Askese, oder wie man das immer auch nennen will. Aber du hast ja vorher gesagt, du hast das Ziel gehabt, zum Lehrer werden. Ich habe mir da notiert, sogar Lehrer und Entwicklungshelfer. Hat das auch mit deinem Glauben dort mal zu tun gehabt, oder mit deiner Weltsicht?
Gut, einerseits ist die Humanität, die mir entgegengekommen ist, jetzt gerade aus dem christlichen Glauben, vom christlichen Menschenbild her. Der direkte Einfluss ist eigentlich der, dass ich mich gefragt habe, so mit 20, wenn ich das Vater Unser oder das Unser Vater betet habe, wer sind dann meine Geschwister? Also wenn Gott der Vater von vielen ist, dann habe ich auch viele Geschwister. Und wenn ich in die Medien geschaut habe, Tagesschau, Zeitungen gelesen, dann ich muss sagen, es gibt x Menschen, denen geht es wesentlich weniger gut als mir. Und wenn die auch zum gleichen Vater im Himmel beten, dann sind das meine Geschwister und das kann mir nicht egal sein, wie es ihnen geht. Und aus dem heraus, der Lehrertraum ist immer noch geblieben. Ich hatte aber einen Lehrer, einen von meinen Liebsten in der Sekundarschule, der Kari Fleischmann. Der war in der Entwicklungsarbeit in Tansania, hat also in einer Gymnasie unterrichtet dort. Und seine Frau war auch Lehrerin gewesen, oder Krankenschwester, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall sehr engagiert für eine gerechtere und eine menschlichere Welt. Und das hat mir mehr und mehr dann auch den Horizont geweitet. Also ich habe gemerkt, ich möchte wirklich beitragen, dass die Welt menschlicher und gerechter und friedlicher wird. Und Bildung ist etwas ganz Wichtiges. Und darum dann Entwicklungshilfe. Jetzt nicht im Sinn von Strassen bauen und Brunnen bauen, das ist auch wichtig in der Entwicklungshilfe. Gesundheitswesen fördern, alles wichtig. Aber ich habe mir gesagt, Bildung, das ist der Ansatz, das ist das, was ich am besten beitragen kann.
Findet euch ein neues Wunschauto. Ob VW, Audi, Skoda, Seat oder Cupra. Wir haben über 100 Lagerfahrzeuge für euch parat auf garagereusser.ch/fahrzeug. Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Eure Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch/fahrzeug.
Und dass man Bildung vermitteln kann, wird man ja zuerst einmal noch sich selber bilden und das Rüstzeug überkommen, um dort hingehen. Du bist dann Geschichte studieren. Und gleich hat dein Leben dort eine Wendung genommen. Mhm. Plötzlich hast du beschlossen, ich würde Franziskaner werden. Warum die Wende dann?
Gut, so ganz plötzlich nicht. Es ist schon auch schrittweise passiert.
Oder einfach in der Phase, ja.
Also das eine war natürlich, ich habe Geschichte studiert und ich habe mich intensiver mit dem Franz von Assisi auseinandergesetzt. Mhm. Zusammen mit dem Geschichtsstudium. Und was aber parallel dazu gegangen ist, ich bin in Freiburg von meiner Studentenbude, bin ich beschwingt in Vorlesungen und in die Bibliothek forschen, lernen, studieren. Und ich bin so als, sagen wir jetzt, als junger Mensch aus einem kleinen Bauerndörfli das erste Mal in einer Stadt daheim gewesen. Und was mich dort erschüttert hat, sind die sozialen Nöte. Also es hat Obdachlose gehabt, die haben sich schon im ersten Winter, wo ich dort war, am Morgen halb gefroren aus Kartonschachteln geschält. Ich bin an denen vorbeigelaufen in die geheizten Universitätsräume, Vorlesungsräume und Bibliotheken.
Also in Freiburg?
In Freiburg, genau.
Ja.
Dann Strassenprostitution. Das habe ich gar nicht gekannt, dass es so etwas gibt. Ich bin einmal auf dem Weg zu meiner Studentenbude häufig dann durch die Ruelle de la Confontaine mit damals der Strassenprostitution und bin so ein begegnungsfreudiger Mensch gewesen und haben, wo mich dann die Frauen, die auf der Strasse gearbeitet haben, so verschiedene Angebote gemacht und habe ich mich informiert, was sie dann verkaufen. Keine Ahnung, was das ist. Hat dann aber auch kein Geld und kein Interesse gehabt, von den Angeboten zu profitieren, aber hat Kontakt bekommen mit den einen und den anderen und die haben mir dann sehr viel erzählt aus ihrem Leben. Und dann musste ich sagen, unsere Gesellschaft ist wirklich in einer Schieflage. Also, es gibt bereits bei uns, gibt's vielfältige Nöte von Menschen, die unten durchmüssen, aber es gibt auch eine Sinnkrise. Wie ist es möglich, dass ein junger Familienvater auf dem Weg vom Arbeiten heim noch zu einer Prostituierten geht mit irgendwelchen perversen Wünschen? Dann ich, also als junger Mensch, ich würde sagen, ja, wieso hätte ich eigentlich auf Afrika? Es gibt bei uns selber schon nicht, oder? Ich habe die ersten Drogensüchtigen in Freiburg angetroffen, die auf der Strasse leben. Ich habe keinen Einblick bekommen in verwahrloste Lebensweisen von Betagten, die einfach vereinsamen. Also,
verschiedene soziale Brennpunkte genau, so erlebt.
Genau. Ja. Und das hat mich wie in eine zunehmende Kluft hineingebracht. Ich studiere Mittelalter und Antike und Schweizer Geschichte und lateinische Literatur und laufe an den Nöten der Gegenwart vorbei.
Oder so ein bisschen am Leben rundherum, oder? Ja.
Dann, oder ich lebe als Student eben privilegiert. Sorglos und privilegiert. Und dann, aus dem aus ist ein Druck entstanden und der hat mich auch dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ich will Franziskaner kennenlernen, weil der Franz von Assisi, der hat damals, vor 800 Jahren, Antworten gefunden auf die Fragen, die ich heute habe. Und dann habe ich mir gesagt, ja, der Franz hat ja Brüder heute und ich möchte mal sehen, wie die leben, was denn die machen in dieser Welt, wo äußere Not kennt, soziale Not, aber auch innere Nöte. Sinnkrise oder eine Leere, eine innere Leere.
Und da macht es auch Sinn, jetzt eben die Aussage am Anfang, wo wir besprochen haben, oder? Wenn sich jetzt jemand würde fragen, ja, aber eben, jetzt haben wir die Brennpunkte und jetzt wird er ins Kloster gehen, oder? Aber eben, das, was du gesagt hast, über den Franz von Assisi gerade und eben auch die Ausrichtungen von den Orden, Franziskaner, Kapuziner, Dominikaner, glaube ich noch, oder? Dass das gegen aussen gerichtet ist, das macht ja dann wieder Sinn, ja, oder? Auch mit dem Anliegen.
Mich hat in Freiburg, 5 Kilometer südlich von Freiburg, ist die Zisterzienserabtei Otchief, wo damals fast in mittelalterlichen Formen gelebt hat, in einer totalen, wunderschönen, harmonischen, natürlichen Sonderwelt. Ich bin ab und zu in die Abtei, wenn ich Stille gesucht habe, ein paar Tage, einfach zu mich total erholen und sammeln auch wieder. Und mit der Zeit ist mir klar geworden, die leben auch immer eine Bubble. Zwar immer eine gute. Das macht absolut Sinn. So ein Mönchskloster. Das ist wie ein Leuchtturm. Das macht total Sinn. Aber, ich habe meinen Ort eher auf der See gesehen, oder? Wo, mhm. wo Not am Mann und an der Frau ist und nicht immer ein Leuchtturm, der sagt, in welche Richtung, dass man sich könnte bewegen. So. Und tatsächlich, die Franziskaner, der Franziskus hat gar keine Klöster gekannt in seiner Bewegung damals. Und er schreibt in den Lebensformen vom Orden, sagt er, die Brüder, die durch die Welt ziehen, sollen sich an die Fußspuren von Jesus Christus halten. Also im Leben, in der Welt und im Gehen durch die Welt durch, Christus vor Augen haben, der auch unterwegs war und x Menschen angetroffen hat, die x verschiedenste Situationen ihnen befreiend gewirkt hat.
Und gleich eben, du bist jetzt an der Pforte gestanden in ein neues Leben und Ordensleben heisst ja aber auch immer gleich wieder Verzicht und da ist ja doch auch mal noch ein Familienwunsch da gewesen. Mhm. Ist denn das wie klar gewesen, hey, das Leben in diesen Fußstapfen von dem Jesus Christus und auch von dem Vorbild, von dem Franz von Assisi, dass das wertvoller ist und dafür auch eine Familie aufzugeben? Oder bist du noch so ein bisschen am Kämpfen gewesen?
Ja, das war ein längeres Ringen gewesen. Also, sagen wir mal, das ist so ein tief verwurzelter Lebenstraum gewesen. Ich möchte selber eine Familie gründen, ich möchte eine Familie erleben, das Familienleben gestalten. Was wichtig geworden ist in der Auseinandersetzung mit dem Franz von Assisi, ist tatsächlich Geschwisterlichkeit. Dass er will ja nicht allein leben, will sich nicht irgendwo zurückziehen wie der Gallus auf St. Gallen und andere oder so, sondern hat eigentlich entdeckt, was im Evangelium auch steht, im Markus-Evangelium 10. Kapitel, Matthäus 19. Wer auf Vater, Mutter, Frau, Kind, Brüder, Schwester, Haus und Acher verzichtet, kommt hundertfach über. Schon in dieser Welt. Und dann kommt die Aufzählung, wo dann nicht mehr die gleiche ist. Hundertfach Häuser und Acher, Mütter, Schwestern, Brüder und Kind. Hundertfach. Nicht mehr Väter und natürlich auch nicht 100 Frauen. Mhm. Das nicht.
Sonst wären wir dann eher beim Islam.
Genau so. Und zwar auch erst im Himmel, oder?
Ja,
so.
Genau.
Nein, mir hat dann auch meine Schwester mal gesagt, meine Schwester war eigentlich die mich am besten verstanden hat, so in diesen Fragen. Die war dort 14, ich 22. Und sie hat gesagt, wir verstehen uns total gut. Es gibt verschiedene Arten, einander gern zu haben. Also die partnerschaftliche Liebe ist die eine, sicher unübertroffen intensive, aber es gibt auch die geschwisterliche Formen. Und,
schön, wenn sagen, man das in dem Alter schon so kann sagen, oder? Ein 14-jähriges Mädchen zu einem 22-jährigen erwachsenen Bruder, oder?
Sie hat mich sehr unterstützt. Vielleicht ist jetzt die Formulierung, es gibt verschiedene Arten, sich gern zu haben, die hat sie wahrscheinlich ein paar Jahre später so auf den Punkt gebracht.
Aber es ist schon so in der Wesensart übergekommen.
Ja.
Dir.
Ja, genau.
Dann bist du in den Orden eingetreten, du hast den Schritt gewagt. Wie hat dich das Leben im Orden dann geprägt und dein Glauben?
Also ich bin von der Uni hergekommen, von einer sehr vitalen, jungen von Welt, von jungen Leuten, sehr freiheitlich. Und die Kapuziner, die haben, wenn jemand will, ihr Leben näher kennenlernen, haben sie so Zeit vom Postulat. Das ist so eine Praktikumsphase, wo man einfach mal mitleben, mitschaffen und schnuppern. Und mich hat die Leitung der Kapuziner gerade auf Schweiz geschickt, in die Pflegestation, also das Pflegeheim zu den ältesten Brüdern.
Mhm. Also bist du jetzt bei den Kapuzinern gewesen, nicht bei den Franziskanern in dem Fall.
Richtig,
wir noch schnell erklären, vielleicht wegen der Formulierung.
Ist gut, dass du nachfragst. Kapuziner sind natürlich auch Franziskaner, sind Reformfranziskaner. Aber ich habe tatsächlich zuerst die Franziskaner näher angeschaut, zu Freiburg. Cordeliers, also die schwarzen Minoriten heissen die offiziell. Die haben einfach ein sehr grosses Kloster gehabt und die sind für mich ein bisschen zu nahe an Einsiedler gewesen, zu nahe an den Mönch. Mit eleganten Gottesdienst, mit viel Stoff am Gewand und so. Und einfach ein riesengroßes Kloster. Dann müssen wir sagen, also das ist nicht das, was der Franziskus mir vermittelt, so vermittelt. Und dann die braunen Franziskaner kennengelernt. Da hatte ich ein bisschen den Eindruck gehabt, jeder, der irgendwie will, wird Priester. Und das ist das Allerwichtigste. Priester zu sein und Sakrament zu feiern und so. Dann müssen wir sagen, die ganz stark kirchlich, liturgisch, sakramental Ausrichtung, das ist ja nicht das, was ich suche. Mir ist eigentlich mehr um den Mensch gegangen, den Mensch in Not, den Mensch, der Begleitung braucht, der Hilfe, Unterstützung braucht. Und dann sind wir Kapuziner wieder näher gekommen oder erst recht näher gekommen. Ich habe Kapuziner erlebt in meinem Dorf, wo von Rapperswil her gekommen sind, Gottesdienst gestalten und predigen. Das sind aber meistens sehr ältere Männer gewesen. Und ich habe Kapuziner erlebt im Gimmi. Ich habe das Gimmi in meinem Mutterland gemacht, Zappenzell, wo meine Mami her ist. Und Zappenzell und Kapuziner eine Klosterschule. Also ich habe sie eigentlich gekannt aus meiner Jugendzeit, von den Gimmi-Jahren her, von der Matura her. Nur bin ich in meinem Idealismus der Meinung gewesen, Kapuziner sind zu wenig ideal. Ja, die haben Stärken und Schwächen und so. Und darum sind sie für mich eigentlich nicht so interessant gewesen. Erst im Vergleich von den drei verschiedenen Arten von Franziskaner in der Schweiz habe ich dann gesehen, Kapuziner sind am nächsten dran von den Menschen, und zwar sehr vielfältig. Da gibt es Gefängnisseelsorger, Bauernseelsorger, Jugendseelsorger, es gibt Seelsorgende, die Hausbesuche machen, jeden Abend. Es gibt solche, die mit Menschen mit Handicap arbeiten. Wirklich das Gefühl gehabt, die sind so breit aufgestellt und antworten auf verschiedenste Bedürfnisse.
Das hat dir gefallen. Das ist das, was du gesucht hast. Ja.
Genau. Aber dann haben die Brüder mich eigentlich gerade ins Pflegeheim geschickt, zu den Ältesten. Auch ein bisschen schrulligen. Und das war ein recht mutiger Schritt gewesen. Also, ich hätte dann auch ernüchtert werden können, weil es sind nicht alle nur leuchtende Vorbilder gewesen von diesen 90-jährigen Brüdern. Es hat solche, die mich sehr überzeugt mit Altersweisheit. Und ich habe auch zwei Brüder erlebt, die sind äußerst verbittert gewesen durch ihr Leben.
Und hat dich das dann nochmal herausgefordert, so ein bisschen zu sagen, hey, ist das wirklich der Weg? Oder eben genau positiv herausgefordert, zum sagen, ich kann mich eben an denen orientieren, wo es richtig machen, also richtig in dem Sinne, ja, für Schlusszeichen, die da einen positiven Output haben.
Ja, ich würde sagen, etwas ganz Wichtiges, was passiert ist in dem halben Jahr. Ich bin als Idealist, bin ich realistischer geworden. Und zwar auch mit Blick auf mich selber. Ich habe eine Gemeinschaft kennengelernt mit Brüdern, die viel, viel Lichtvolles, also ich habe viel Stärken haben, in vielem überzeugt. Aber auch Grenzen. Und mir ist klar geworden, hey, ich bin ja auch ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Also was suche ich eine ideale Gemeinschaft, wenn ich selber nicht ideal bin? Das wäre ja unerträglich, wenn ich in einer idealen Gemeinschaft mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Schwächen, einfach nicht immer im Ideal genüge. Und das ist wichtig gewesen. Also der Schritt in meinem Leben ist ganz wichtig gewesen. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen und ich habe es mit Menschen zu tun, die auch ihre Stärken und Schwächen haben. Und das gilt generell. Ich meine, das erlebst du in der Familie und so. Menschen sind nicht immer so, wie man sie sich wünscht und wie man sie sich würde designen, oder? Sie sind immer so, wie sie sind. Und Kunst ist eigentlich das so in dieser Art, dieser Eigenart, wie wir sind, auch gut miteinander auf dem Weg zu sein.
Und dann bist du auf den Weg gegangen, aber es ist ja nicht nur im Ordensleben geblieben, sondern auch das Theologiestudium. Also deine Studie hast du in dem Sinn nicht komplett den Battle angerührt, sondern hast dich nochmal refokussiert und logischerweise gesagt, hey, was passt jetzt zu dem? Und dann bist du noch in ein Theologiestudium gegangen.
Ja.
Hat das dein Glaube, also im Gegensatz zum Orden, dann auch noch ein bisschen so eine Weite geschaffen?
Ja, sicher, also dann vielleicht nach diesem halben Jahr Schnuppern ist dann das Noviziat gekommen, das ist Grundausbildung. Das sind anderthalb ganz intensive Schritte oder Wegetappen, die man macht.
Und hin zum ins Ordensleben.
Genau, und das ist die eigentliche Lehrstifte, würde man sagen. Und die habe ich gemacht mit 5 Weggefährten. Und ich war der Älteste, mit 23. Also alle anderen sind jünger gewesen.
Das sind auch schon wieder das andere Ende von der Skala, genau, die vorher dort erlebt
hast. Das hat eine unglaubliche Dynamik gegeben. Also wir 6. In der Westschweiz sind dann auch noch 2 gewesen. In der Südschweiz sind auch noch Brüder dazugekommen. Also müssen sagen, wow, das hat eine unglaubliche Dynamik gegeben. Und ich hatte noch dieser Intensivzeit, wo auch ein Sozialpraktikum dazugehört hat, ich wollte Sozialarbeiter werden. Also ist vielleicht die ursprüngliche Motivation auch von Freiburg her so, ich möchte Menschen, die irgendwo im Dreck sind, die in der Not hocken, ich möchte mit diesen Menschen Schritt machen. Und dann hat aber meine Gemeinschaft gesagt, du, irgendjemand von uns Theologie studieren. Und wir sind nur das Zweite gewesen von 6 mit Matura. Und ich bin dann der gewesen, der sich eigentlich überzeugen und drängen lassen hat. Also es war nicht mein Wunsch gewesen, Theologie zu studieren. Ich habe das eigentlich auf Wunsch von der Gemeinschaft gemacht.
Also ein Kompromiss?
Ja, schon auch die Sicht. Einerseits meine Träume und Bedürfnisse, die werden gesehen und gehört. Aber ich muss ja auch die Bedürfnisse von einer Gemeinschaft sehen und hören. Ich meine, das erlebst du auch mit Familie. Du kannst nicht immer deine urpersönlichsten Wünsche erfüllen, wenn man sieht, für die Familie ist jetzt das wichtig und dieses.
Genau,
oder?
Ja, also. Das ist so.
Und das ist in einer grösseren Gemeinschaft, in einer Ordensfamilie auch so. Ich habe dann Theologie studiert und das hat mich sehr beflügelt. Sehr beflügelt.
Also nicht irgendwie immer in Gedanken, hey, jetzt habe ich mein Ziel verfehlt von der sozialen Arbeit, sondern das hat wirklich auch, hat dich freigesetzt.
Es hat mich freigesetzt. Einerseits natürlich auch zu sehen, ja, ich versuche ja den Fußspuren von Christus zu folgen. Also ich versuche sozusagen von ihm zu lernen. Und er hat ja nicht nur geheilt, er hat auch gelehrt. Und das Lehren, also sich vertiefen mit der Lehre, die Christus vermittelt hat, das ist durchaus voll und ganz auch im Sinn von der Nachfolge gewesen. Ich habe aber das auch verbunden mit Gassen, mit Kontakt zu Menschen, die auf der Gasse leben und von Drogensüchtigen. Das ist auch in Luzern möglich gewesen und insofern ist das gleich Hand in Hand gegangen.
Du hast beides können in dem Sinn befriedigen und in beidem eigentlich auch die Fülle können nehmen von dem, wo.
Und ich habe vor allem Erwachsenenbildung angefangen machen und auch ausbauen. Wir haben zum Beispiel Bergeinsatzwochen gemacht im Adranertal. Junge Erwachsene, die aus dem Mittelland kommen, die eine Woche lang im Adranertal mit Bergbauernfamilien arbeiten, wo Not an der Frau am Mann ist. Und wir haben ein Zelt aufgestellt und sind jeden Tag aufgebrochen und haben uns auf Tipps vom Pöstler und vom Pfarrer haben wir uns in verschiedene Höfe und Bergbauernhöfe begeben und haben geholfen heuen, haben geholfen Frühlingsputz machen, haben Kinder gehütet, alles möglich. Wie wir gesehen haben, es gibt auch in der Schweiz gibt's Familien, die kämpfen in der Bewältigung von ihrem Alltag. Und das ist ein Teil von Erwachsenenbildung, sehr ganzheitlich. Also nicht nur Weekends, spannende, sondern auch soziale Einsätze.
Also durchaus auch praktische Komponenten in dem sonst kopflastigen Studium, nehme ich an. Und wenn wir jetzt so weitergehen in deinem Weg, so ab 30 dort hast du mir erzählt, dass in dem Gott als du, dass neben der kindlichen Komponente, die du früher erfahren hast, und der freundschaftlichen da noch, auch noch eine dritte entscheidende dazugekommen ist. Welche war das?
Ja, ich würde sagen, das ist Innerlichkeit. Also dann, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich glaube an ein Du über allem, an ein Du mit uns und an ein göttliches Du in uns. Und das ist eigentlich der Weg in die eigene Tiefe. Das hat dann zu tun gehabt, sehr, sehr viel mit Meditation, mit Schweigen, mit Stille. Der Weg nach innen und die Erfahrung in meinem Innersten begegnet mir nicht das Ego, sondern ein Du, das göttliches Du. Das ist dann wie die dritte tiefe Dimension, kann man sagen. Die hat sich so ab 30, das ist nicht so, dass dann die anderen beiden Dimensionen weg wären. Das ist wie eine Erweiterung.
Was hat das mit dem Glauben dann gemacht?
Ich würde sagen, mein Glauben ist intuitiver geworden auch. Also dann jetzt nicht nur vom Kopf aus und nicht nur mit der Hand abpacken und so, sondern auch so aus einer ganz tiefen Gefühlsdimension raus zu spüren. Ich werde geleitet, ich werde inspiriert. Ich habe in meinem Innersten eine Quelle von Licht, von Leben, von Weisheit. Also der Glauben ist insofern einfach weiter geworden und tiefer geworden. Die Integration, das ist auch, ich würde sagen, von meiner Lebensmitte an, das sind jetzt etwa 20 Jahre, ist das, glaube ich, wirklich die Erfahrung. Je nach Situation, wo ich drin bin, schaue ich in meinem Glauben auf. Also es gibt ein Du, das den Überblick hat über alles. Ich schaue auf. Das passiert mir durchaus auch, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich sehe, was in der Ukraine läuft, in Gaza jetzt wieder, in den USA. Das Aufschauen zu einem Du heisst für mich immer auch, ich bete in einer anderen Dimension. Also für mich ist ein Donald Trump ist auch ein Sohn Gottes. Und der Wladimir Putin ist auch ein Sohn Gottes. Ein schwieriger zwar für mich, sehr schwierig. Aber ich kann eigentlich in die Welt hineinschauen und kann das auch im Licht vom Glauben anschauen. Also dass der Blick rauf, der ist geblieben, ist jetzt nicht mehr so wie in der frühen Kindheit, sondern er ist sehr universal, sehr ernst, auch mit der Realität von heute verbunden. Dann natürlich, dass Jesus Christus vor Bild bleibt. Wir hören hier im Kloster jeden Morgen das Tagesevangelium. Also wir gehen mit dem Evangelium in den Tag hinein. Das bleibt mir vor Augen. Das ist mir auch in den alltäglichen Herausforderungen dann wichtig. Und das Dritte tatsächlich der Weg nach innen, also die Stille immer wieder auch finden. Das ist nicht so, in der Geschichte meiner Biografie ist zuerst einmal das Du über allem wichtig und nachher wird das Du mit uns wichtig. Christus, Nachfolge, Freundschaft. Und dann wird das Du in mir wichtig, die Intuition, die Inspiration. Und seit der Lebensmitte ist das wirklich integriert. Wenn ich Nachrichten schaue, dann ist es dann eher das Du über allem, wo ich mit im Blick habe. Ich kann also durchaus auch Nachrichten schauen und innerlich beten damit. Das mit Wünschen verbinden. Oder ich kann, wenn jetzt das Telefonat ansteht zwischen Donald Trump und Zelensky, dann kann ich auch das inspirierende Du an, also ich kann auch das ansprechen und sagen, auch du wirkst in der Gesprächspartner, auch du bist da drin. Schau, dass du Raum überkommst in dieser Suche nach Frieden. Also insofern, je nach Befindlichkeit, je nach Lebenssituation, hat mein Gebet eine andere Richtung. Und das kann sehr schnell switchen. Ich kann aufschauen, ich kann in mich hineinhören oder ich kann das Evangelium mit in die Realität hineinreden lassen. Die Integration hat eigentlich mit dem zu tun. Es ist jetzt nicht etwas, das dominiert, eine Richtung vom Glauben, sondern ich habe wie drei Richtungen, wo ich kann aufschauen kann oder wo ich kann herhören kann, so in meinem Alltag. Das ist das, was sich, glaube ich, wirklich seit der Lebensmitte verändert hat. Ich sehe davon, dass ich hoffentlich ein bisschen reifer werde, auch Jahr für Jahr.
Wenn du jetzt zurückschaust auf deinen ganzen Glaubensweg, was löst das alles in dir aus, was du bis jetzt hast können erleben?
Eine riesige Dankbarkeit. Eine riesige Dankbarkeit. Für mich ist der Glaube wirklich eine Quelle von Leben, von Licht, von Weisheit, letztlich auch von Gemeinschaft. Also Ich bin heute sehr, sehr dankbar für den Papst Franziskus, der von der Menschheitsfamilie redet und von der universalen Geschwisterlichkeit. Man sagt, jeder Mensch ist mir Geschwisterte. Jeder. Und wir müssen auf dieser Welt auch an dieser Verbundenheit arbeiten. Also wir können uns nicht damit abfinden, dass es Grenzen gibt, wo Menschen ausschliessen oder abwerten. Wir müssen an dem arbeiten. Wir alle sind Geschwisterte. Und ich kann Gott nicht gefallen. Gott, dem Vater von allen, kann ich nicht gefallen, wenn ich achtlos an Menschen vorbeigehe.
Also danke vielmals, Niklas Kuster. Da haben wir vieles jetzt gehabt. Eben verschiedene Seiten von einem Gott, wie du ihn immer mehr von verschiedenen Aspekten hast können kennenlernen. Von Mitmenschen, also von sozialen Brennpunkten, von der Verbindung zu uns allen als Geschwisterte. Und schlussendlich auch der Weg zu einem selber, wo dir immer wieder Möglichkeiten geschaffen haben, auch wenn der Weg vielleicht einmal nicht so 100% gegangen ist, wie du ihn dir vielleicht in dem Moment gerade vorgestellt hast. Und trotzdem bist du heute gelandet und geerdet und das spürt man auch. Also danke für deine Zeit und alles Gute auf dem weiteren Glaubensweg. Ja.
Sehr gern geschehen und auf deinem Weg das Gleiche.
Ja, und in dieser Serie gehen wir weiter mit einem weiteren Gast. Genauer gesagt mit der Nina Germann und ihrer persönlichen Glaubensreise. Am Mikro war Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.